dann versucht habe zu sagen, noch einmal in einen etwas weiteren Zusammenhang stellen. Vielleicht hilft es diesem oder jener. Es gibt im Christentum zwei Aspekte, die zum gelebten Glauben gehören. Es gibt Gottes Zuspruch und Gottes Anspruch. Es gibt das, was er uns schenkt und was er von uns erwartet. Darüber gibt es keine Diskussion. Aber wenn man die Geschichte der Christenheit anguckt und wenn man auch in die gegenwärtige Christenheit hineinschaut, dann hat in der Praxis der Gemeinden und in der Praxis der Verkündigung ein Aspekt fast immer das Übergewicht, nämlich was Gott von uns erwartet, was wir sollen, was er von uns möchte, was wir zu tun haben. Das führt nicht etwa dazu, dass die Leute das mehr tun. Das führt dazu, dass Entmutigung um sich greift, Frust um sich greift, Überforderungsgefühle um sich greifen, Schuldgefühle sich breit machen, weil so viele Leute sagen oder es zumindest spüren, wir schaffen das nicht. Und dann gibt es die merkwürdige Erwartung, dass wenn man den Druck etwas vergrößert, die Sache vielleicht doch noch passiert. Der Druck kann durch die Predigt kommen, er kann aber auch vom einzelnen Christen auf die eigene Person ausgeübt werden. Ich muss mich mehr anstrengen, ich muss mehr Zeit dafür haben, ich muss das, ich muss das, ich muss das. Das ist ein Christentum, das ich etwas unfreundlich als gesetzliches Christentum bezeichnen möchte. Natürlich wissen wir jederzeit, dass wir Gottes Hilfe brauchen, dass wir es alleine nicht schaffen. Aber das ist dann ein zweiter Gedanke. So entsteht die Überzeugung, wenn ich mir richtig Mühe gebe und Gott mir noch etwas Rückenwind dabei gewährt, dann werde ich es schon hinbekommen. Das Gesetz fordert und fordert und fordert und fordert. Gesetz ist alles, was Gott von uns mit Recht erwartet, aber es geschieht wenig. Ich sage nicht gar nichts, es geschieht wenig. Gnade bedeutet demgegenüber, Gott hat für uns gehandelt, vor 2000 Jahren, er hat alles getan und er handelt auch in uns und durch uns. Und dieser Schwenk, dieser Wechsel, der ist so dringend nötig. Ich würde so gerne sagen, dass die charismatischen Gemeinden und die Pfingstgemeinden sich da unterscheiden, dass sie die Gnade Gottes tiefer begriffen haben. Ich fürchte nur, das wäre ein Irrtum. In der Breite herrscht ein Übergewicht an Appellen, an Forderungen, an Aufrufen. Wir sollen und wir müssen und lass uns, und die Gebete spiegeln das dann wieder. Oh Herr, hilf doch das und gib mir doch das und erbarme dich doch das. Und woran Gott arbeitet, nach meiner Überzeugung, ist, er stellt das neu vor unsere Augen hin, was er für uns getan hat, dass die Gnade allgenugsam ist, um ein altertümliches Wort zu gebrauchen, allgenugsam. Und dass Gott selber das, was er möchte, in uns zu Wege bekommt. Ich habe schon seit 20 Jahren über das Sein in Christus gelehrt und gepredigt, aber ich bin nie so überzeugt gewesen wie heute, dass es auf diese Gnadenpredigt ankommt. Diese Gnadenpredigt macht nicht faul, sie macht nicht träge, sie führt nicht dazu, dass Menschen die Hände in den Schoß legen, sondern sie macht mutig, sie macht zuversichtlich. Sie wendet den Blick ab von dem, was wir können, aber nicht schaffen, zu dem hin, was Gott kann und schafft. Und sie weckt Vertrauen, dass Gott das zu Wege bekommt. Und es kann sein, wenn eine Gemeinde ihre Predigt umgestellt hat in dieser Richtung, wir machen das zurzeit in unserer Gemeinde stärker als jemals zuvor. Wir sprechen den Leuten permanent zu, was sie in Jesus alles haben. Und das weckt ein Grundvertrauen, eine Fröhlichkeit, eine Entspanntheit. Die Leute werden nicht faul dadurch. Das ist mein Anliegen, um das nochmal zu sagen. Ich bin froh, dass der Name Watch Me Knee hier eben gefallen ist. Ich bin ein Schüler von Watch Me Knee. Ich habe ihn nie getroffen, aber ich habe unendlich viel von ihm profitiert. Er hat das gelehrt und gelehrt und gelehrt und gelehrt und gelebt und gelebt und gelebt und gelebt. Ich empfehle seine Schriften eurer Aufmerksamkeit und Liebe. Nicht alle Schriften von ihm, was er über die Gemeinde an dem einen Ort gelehrt hat, war sicher einseitig. Aber worüber er das geistliche Leben schreibt und über Gottes Gnade und dass der, der auf dem Thron sitzt, zugleich auch der ist, der in unserem Herzen wirkt, das ist klassisch und wichtig. Bei diesem allen geht es um Glauben. Ich habe das Wort in diesen Tagen ganz wenig verwendet, aber ich will es heute Abend doch tun. Glaube ist der Schlüssel für alles. Und ich möchte euch einen Text vor Augen stellen, den ihr vielleicht schon kennt, ich nehme an, kennt, aber der sehr tief ist, aus dem Römerbrief, Kapitel 4. Römerbrief, Kapitel 4, von Vers 17 an. Römer 4, 17 bis 22. Es steht geschrieben, ich habe dich zum Vater vieler Völker bestimmt. Wer ist gemeint? Abraham ist gemeint. Dem Gott gegenüber, dem er geglaubt hat, dem Abraham geglaubt hat, als dem, der die Toten lebendig macht und das noch nicht vorhandene ins Dasein ruft. Abraham hat da, wo nicht zu hoffen war, doch hoffnungsvoll am Glauben festgehalten, damit er der Vater vieler Völker würde, wie ihm doch von Gott zugesagt worden war, Zitat, so unzählbar soll deine Nachkommenschaft sein, Zitat Ende. Und ohne im Glauben schwach zu werden, nahm er, der fast 100-jährige Mann, die Erstorbenheit seines eigenen Leibes und den schon erstorbenen Mutterschoß der Sarah wahr. Trotzdem ließ er sich im Blick auf die Verheißung Gottes nicht durch Unglauben irre machen, sondern er wurde vielmehr im Glauben immer stärker, indem er Gott die Ehre gab und der festen Überzeugung lebte, dass Gott das, was er verheißen hatte, auch zu tun vermöge. Darum ist sein Glaube ihm auch zur Gerechtigkeit angerechnet worden. Paulus meint diese Verse im Blick auf die Rechtfertigung allein aus Gnade, das ist ganz deutlich. Aber was er hier über den Glauben sagt, ist zugleich so allgemein, dass man es auch auf andere Bereiche beziehen kann. Alle Segnungen Gottes sind an den Glauben gebunden. Alle gelebte Vollmacht ist an den Glauben gebunden. Funktionieren tut das alles erst, wenn wir es im Glauben annehmen und im Glauben festhalten. Und nun kommen ein paar wichtige Aussagen, die im Text betont werden. Erstens, der Glaube beginnt nicht mit dem Glauben, der Glaube beginnt mit dem Wort Gottes. Er beginnt mit dem Reden Gottes, er beginnt mit dem Zuspruch Gottes. Der Glaube muss immer etwas haben, woran er sich hängt. Der Glaube ist nicht kreativ, sondern empfangend. Der Glaube nimmt auf. Er setzt nichts aus sich heraus. Er ist kein Geber, er ist ein Empfänger, der Glaube. Und hier in Vers 17 wird gesagt, was Gott ihm denn zugesprochen hat. Gott hat zu dem Abraham gesagt, ich habe dich zum Vater vieler Völker bestimmt. Nicht ich werde dich, sondern ich bestimmen, sondern ich habe dich bestimmt. Ich habe eine Entscheidung getroffen, die teile ich dir mit, die kann aber nur durch dich in die Realität kommen. Aber ich habe es beschlossen, ich will es tun, ich werde es tun. Und dasselbe wird noch einmal variiert in Vers 18. So unzählbar soll deine Nachkommenschaft sein. Wie unzählbar? Wie die Sterne am Himmel. Ihr erinnert euch vielleicht an diese Geschichte. Das heißt, Gott spricht Abraham etwas zu. Er spricht ihm zu, dass er eine riesige Nachkommenschaft haben wird. Und das beginnt damit, dass er einen Sohn hat. Das Große beginnt im Kleinen. Und indem er ihm die große Nachkommenschaft und die Tatsache, dass aus ihm Völker hervorgehen werden, zuspricht, sagt er ihm, und das wird beginnen damit, dass du der Vater eines Sohnes wirst. Und das wird dann weitergehen. Also immer steht Gottes Zuspruch am Anfang. Das ist hier eine Zusage an Abraham, die ist unvergleichlich, die kann man nicht unmittelbar auf uns beziehen. Aber es kann sich auch um andere solche Zusagen handeln. Zum Beispiel, deine Sünden sind dir vergeben. Ich habe dich erwählt. Ich will dein Gott sein und du sollst mein Kind sein. Oder du sollst mein Prediger oder meine Predigerin sein. Oder ich will dich als Seelsorgerin oder Seelsorger gebrauchen. Oder ich berufe dich zum Fürbitter oder zur Fürbitterin. Oder durch deine Hände will ich Kranke heilen. Oder ich bin die Lebensquelle in dir. Johannes Kapitel 4. Oder ich bringe Frucht in dir hervor. Johannes Kapitel 15. Immer steht am Anfang Gottes Zusage. Und wenn wir sie unbeachtet lassen oder nur mit dem Kopf aufnehmen, dann bleibt sie Theorie, dann bleibt sie leer, dann bleibt sie unwirksam. Nicht leer ist verkehrt, unwirksam für uns. Sie ist gefüllt, aber sie bleibt unwirksam. Das ist der erste Punkt. Immer beginnt alles mit dem Reden Gottes. Er hat die Initiative und er sagt, wo es lang geht. Zweitens, dieses Reden Gottes hat die Qualität von Offenbarung. Das habe ich bisher nicht so betont, das hole ich jetzt nach. Das heißt, wenn Gott so redet, dann gibt es einen Zeitpunkt, wo wir sagen, ja, ist ja ganz interessant, das ist ja nicht unwichtig, das habe ich schon gewusst, das stimmt für alle für andere, aber nicht für mich. Und dann gibt es einen Moment, wo wir spüren, das redet Gott in unser Herz hinein. Es geschieht Offenbarung. Das ist auch eine Antwort an die Frage von heute Nachmittag, am Ende des Nachmittags. Das ist Teil des Redens Gottes, dass Offenbarung geschieht. Du spürst in deinem Geist, dass Gott recht hat, nicht in deinem Verstand. Der Verstand ist ein sehr oberflächliches Organ. Der Verstand ist wichtig, um die Welt ein bisschen zu ordnen. Der Verstand ist wichtig, auch um dem Glauben eine gedankliche Struktur zu verleihen. Aber der Verstand ist immer sekundär, kommt immer an zweiter Stelle. Ich möchte nicht einer sein, der den Verstand verteufelt. Das würde heißen, eine Gabe Gottes zu verteufeln. Aber der Verstand ist im Glauben ein nachgeordnetes Organ. Der Verstand versucht, mit menschlichen begrenzten Möglichkeiten die Wahrheit Gottes nachzubuchstabieren. Aber empfangen wird die Wahrheit in unserem Geist. Das ist sehr viel tiefer. Geist, das ist schon in der Nähe des Herzens. Drittens, der Glaube ergreift die Zusage Gottes und hält sie fest, egal was passiert. Dieses egal was passiert ist sehr wichtig. Denn immer gibt es Widerstände. Ich komme gleich drauf. Und besonders eine Größe spielt eine schwierige Rolle. Das ist der Zeitfaktor. Wenn Gott uns zu Menschen des Glaubens machen will, sorgt er dafür, dass die Dinge, die er uns verspricht, nicht sofort eintreten. Er arrangiert das so. Wir würden nämlich sonst keinen Glauben lernen. Wenn Gott jede seiner Zusagen innerhalb von 5 Minuten erfüllen würde, würden wir den Glaubensautomaten ständig bedienen. Oben Gebet rein, unten Erhörung raus. Aber an dieser Spannung, dass es zugesagt ist, aber noch nicht passiert, an der lernen wir Glauben. Wir brauchen diese Spannung. Ich mag die Spannung überhaupt nicht. Ich liebe die nicht. Ich finde sie anstrengend. Aber ich weiß, dass wir kein Glauben lernen, wenn es diese Spannung nicht gibt. Diese Strecke zwischen dem zugesprochenen Wort und dem erlebten Wort. Das Problem kommt noch hinzu, dass in unserer Kultur eine, erlaubt mir das bitte Englisch zu sagen, eine Instant Mentality herrscht. Eine Mentalität des jetzt sofort. Wir wollen alles jetzt haben. Der Computer gibt das Tempo an. Es sind schwindelerregende Zeiträume, in denen ein guter Rechner, so heißt das hier, ein Rechner, Operationen durchführt. Ich habe ein ausgesprochen gestörtes Verhältnis zu Zahlen, deswegen kann ich mir das immer nicht merken. Wie viele Rechenoperationen ein hochgetakteter Computer in einer Sekunde durchführt. Es ist für mein Verständnis von Zahlen unermesslich. Das gibt das Tempo vor. Immer schneller. Ich hätte beinahe gesagt, immer höher. Und wenn es ginge, immer besser. Wir müssen lernen, dass Lebensprozesse Zeit brauchen. Auch das Verhältnis, mit einem anderen Menschen zurechtzukommen, braucht Zeit. Lernprozesse, Reifungsprozesse brauchen Zeit. Das fällt uns schwer, das einzugestehen, aber sie brauchen Zeit. Auch Glaube braucht Zeit. Sag in deinem Herzen Ja dazu, dass im Glauben die Dinge Zeit brauchen. Sag nicht, es geht so langsam. Sag lieber, es braucht seine notwendige Zeit. So wie Wachstumsprozesse. Ich kann einem Kind nicht sagen, ich mache es mal an der Blume deutlich. Die Blume wächst doch so langsam, ich ziehe ein bisschen dran. Was passiert, wenn du dran ziehst? Plötzlich hast du den Kopf der Blume in der Hand und die Blume ist tot. Bitte? Ja, aber nicht über ihr inneres Gesetz hinaus schnell. Das stimmt. Vierter Punkt. Der Glaube sieht die Tatsachen, die ihm entgegenstehen. Der Glaube ist ehrlich, wenn er Glaube ist. Er macht sich nichts vor, er guckt nicht weg. Er schaut hin und sieht, dass es Widerstände gibt. Ich habe manchmal geglaubt, hier in dem Abschnitt würde es heißen, ohne im Glauben schwach zu werden, beachtete er, der fast 100-jährige Mann, die Erstorbenheit seines eigenen Leibes nicht. Und er beachtete auch den schon erstorbenen Mutterschoß der Sarah nicht. Das steht da aber nicht. Steht da sein, er sah das. Er sah die Fakten, die dagegen sprachen. Die Fakten, dass er ein Oldie war und dass seine süße Frau, so knuddelig sie auch sein konnte, nehme ich mal an, doch eine Opi war, eine Opa war. Nee. Und dann steht am Anfang von Vers 20 trotzdem. trotzdem ließ er sich im Glauben, im Hinblick auf Gottes Verheißung, nicht irre machen. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Der Glaube hat es mit zwei Ebenen der Wirklichkeit zu tun. Der Glaube hat es mit der Glaubensebene zu tun, in der er eingewurzelt ist oder immer mehr einwurzelt, und hat es mit der Erfahrungsebene zu tun. Und der Glaube sehnt sich danach, dass das, was er als Glaube schon gesehen hat, auch in der Erfahrung sichtbar wird. Aber da bleibt eine Spannung zwischen dieser oberen und der unteren Ebene. Die untere Ebene guckt dich an und sagt, das geht doch nicht, das ist doch unmöglich, die Erfahrung spricht dagegen, die Logik spricht dagegen, die Gefühle sprechen dagegen, die Umstände sprechen dagegen. Das ist wie ein Totalbeschuss auf den Glauben. Und die sogenannten ehrlichen Leute sagen, siehst du, ich habe dir doch gleich gesagt. Es gibt Leute, die die Ehrlichkeit so hoch schätzen, dass der Glaube dabei baden geht. Aber wenn zwei Leute in eine Grube steigen und der eine sagt, ich weiß nicht, wie ich hier rauskomme, und der andere sagt, es geht mir genauso, dann helfen sie sich nicht. Sie helfen sich nur, wenn der eine Glauben hat und einen Weg nach oben weiß. Ehrlichkeit ist wichtig, aber Ehrlichkeit ist kein letztes Wort. Lass uns mal richtig ehrlich werden. Das führt zwar zum Abbau von Heuchelei, aber nicht zum durchgreifenden Veränderung. Deswegen hat jemand, ein kluger Mann, finde ich, gesagt, der Glaube ist immer antifaktisch. Er richtet sich immer gegen die vorhandenen Fakten. Noch einmal, das sind unsere Gefühle, die sind unglaublich stark. Und die Gefühle geben sich immer als die eigentliche Realität. Und das sind unsere Beobachtungen, und das sind unsere früheren Erfahrungen und das sind die Enttäuschungen, die wir haben. Nehmt mal das Gebiet der Krankenheilung. Wer da auch nur 2 Jahre tätig ist, kann bereits so eine Liste von Enttäuschungen aufführen, wo es nicht geklappt hat, wo er nicht durchgebrochen ist. Es ist wichtig, diese Dinge ganz ehrlich wahrzunehmen, und doch ist es wichtig, nicht dabei stehen zu bleiben. Noch einmal, weil es so wichtig ist. Das ganze Interesse des Glaubens ist, dass er runterkommt auf die Erfahrungsebene. Der Glaube will nicht in seiner Ebene alleine bleiben. Er will runterkommen, er will durchbrechen. Er will, dass seine Gebete erhört werden, und zwar sichtbar erhört werden. Er will, dass Menschen sich verändern, er will, dass Bekehrungen passieren. Aber immer wieder sprechen die Fakten zunächst dagegen. Du betest für jemand 1 Jahr, 2 Jahre, 5 Jahre und es passiert scheinbar gar nichts. Und die Fakten sagen, hör auf zu beten, es lohnt sich nicht. Du bittest um einen neuen Segen Gottes und es geschieht nicht. Ich gehe mit dem Thema Erweckung seit 1983 schwanger. Das ist jetzt, sind jetzt über 20 Jahre. Es gab eine Zeit, da gab es ein paar Leute, die wollten in Deutschland auch für Erweckung sein. Die haben alle inzwischen sich zurückgezogen und gesagt, das war doch nichts. Das war dieser Schaum, der da gemacht wurde. Das waren diese Versprechungen, das waren diese falschen Propheten. Das Thema Erweckung ist von der Bühne verschwunden. Du kannst kaum mehr dafür jemand gewinnen. Und dann gibt es ein paar Leute, die sagen, Gott hat das gesagt. Ich könnte das Thema nicht loswerden. Wenn ich es versuchen würde, es geht nicht. Es ist eingebrannt. Gott hat zu mir geredet. Aber der Bogen ist ganz lang. Und ich vermute, dass es die eine oder andere Person in Deutschland gibt, lass doch dem Kopfermann sein Splinchen. Jeder braucht sowas. Lass dir doch seine Erweckungsträumerei. Lass ihn doch. Es schadet doch nicht wirklich. Es geht um diese beiden Ebenen und es geht darum, dass wir die Erfahrungsebene immer wieder angucken, uns nichts vormachen, genau sehen, wie weit wir sind und dann wieder dorthin zurückkehren, wo wir eingewurzelt sind in der Glaubensdimension. Könnt ihr verstehen, von daher, was ich mit Jesusbewusstsein meine? Ich meine keine Psychotechnik. Ich meine, dass wir dort einwurzeln, wo unsere Wurzeln sowieso sind, in Christus. dass wir diesen letzten Grund immer neu betreten, uns darin auskennen, ihn betrachten, ihn meditieren, uns an ihm freuen und Gott sagen, das ist deine Welt. Wir möchten, dass sie durchdringt in die sichtbare Welt. Aber sie ist eine reale Welt. Wir müssen sie nicht erst dazu machen. Dass Christus in uns wohnt und eine Quelle ist, ist eine Realität, auch wenn wir es noch nicht verspürt haben. Dieser Strom ist da. Und in dem Moment, wo wir das glauben, wirklich glauben, machen wir auch die Erfahrung, dass es so ist. Viele Menschen haben Probleme mit der Liebe Gottes. Sie müssen das fühlen. Es wird nie klappen, nie. Entweder glaubst du ihm das, dass er dich liebt, und dann wirst du auch die innere Gewissheit haben. Oder du wartest auf diese Erlebnisse seiner Liebe, dann wirst du immer ein unsicherer Kantonist sein, ein Schönwetterchrist. Und wenn es dir gut geht, wirst du sagen, ist das nicht herrlich, der Herr liebt mich, heute scheint wieder die Sonne so und mein Skiurlaub ist gesichert oder sowas. Wir leben im Glauben, wenn wir Christen sind. Das ist unser Zuhause, das ist unser Element. So wie das Wasser für den Fisch das Element ist, ist der Glaube unser Element. Wir leben im Glauben und wir sehen die Auswirkungen des Glaubens, wir wünschen sie, wir beten darum, wir erwarten es auf der Erfahrungsebene. Aber das sind nicht zwei gleichwertige Ebenen, sondern unsere Heimat, unser Zuhause ist die obere Ebene. Wie Paulus im Philipperbrief sagt, unser Bürgertum ist im Himmel. Unsere Füße sind fest auf der Erde, hoffentlich sehr fest. Und wir wollen, dass der Himmel immer wieder auf der Erde sich manifestiert, aber unser Zuhause ist im Himmel. Im Kolosserbrief heißt es, unser Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wir sind Himmelsbürger, das ist unsere eigentliche Identität. Wo halten wir uns überwiegend auf? Das ist die Frage dieses Wochenendes. Wo bewegen wir uns? Was fasziniert uns? Was gucken wir uns an? Gucken wir uns unsere mickrigen Erfahrungen an? Starren wir auf unsere mehr oder weniger frommen Gefühle? Oder haben wir unseren Grund entdeckt und halten ihn fest in der Welt des Glaubens, in dieser Welt des Geistes, in dieser unsichtbaren Wirklichkeit? Sehen wir auf Gott oder sehen wir auf uns? Das ist unsere Entscheidung. Und immer wieder, wenn wir hingefallen sind, entweder durch Sünde oder durch Versagen. Du hast für Kranke gebetet und es ist nicht, die Kranken sind gestorben. Jemand am Abendessenstisch fragte mich danach, wie ist das denn, wenn die Leute nun sterben? Ja, dann sind sie gestorben. Dann ist unser Gebet nicht durchgedrungen. Heißt das, dass Gottes Wort deswegen nicht recht hat? Nein. Dass wir noch irgendwelche Fehler machen, dass wir noch nicht da sind, wo wir sein sollen. Wir sind noch nicht da, Gott ist schon längst da. Manche Siege kriegen wir erst in Jahrzehnten, weil die Christenheit so schwach geworden ist, so krank, so vollmachtslos. Zu manchen Durchbrüchen kommt es erst nach langer Zeit. Wir können als einzelne Christen in Deutschland auch nicht durchbrechen, wo der Leib Christi noch gebunden ist. Das ist ein großes Thema, ich weiß das auch, aber ich wollte es doch mal sagen. Immer wieder sind wir geneigt, unsere Erfahrungen zur Quelle der Theologie zu machen. Weil ich es so erlebt habe, weil ich nicht zur Freude durchgebrochen bin, erzähle ich den Leuten, dass es die Freude nicht gibt. Weil ich keinen Sieg über meine Sünden habe, erzähle ich den Leuten, dass Römer 7 doch vom Gläubigen spricht. Überall sind wir in Gefahr, dass wir unsere Erfahrungen zum Ausgangspunkt machen. Und das ist ganz verkehrt. Hätte der Abraham das gemacht, hätte er nie seine Erfahrung mit Gott gemacht. Hätte nie ein Sohn gekommen, denn alles sprach dagegen. Die sich dehnende Zeit sprach dagegen, sein schrumpeliger Körper und noch mehr der seiner Oma sprach dagegen. Er musste von Gott ein wirkliches Wunder erwarten, aber Gott hatte ihm das wirkliche Wunder zugesagt. Und er hat es dann auch gesehen. Es war nicht ganz so einfach, wie Paulus es hier darstellt. Wenn man die Abraham-Geschichten selber liest, dann merkt man, dass er seine Aufs und Abs hatte. Das ist wichtig. Abraham hatte seine Aufs und Abs. So einfach, wie es hier steht, ist es in der Wirklichkeit nicht gewesen. Kann jeder Bibelleser nachlesen. Aber der rote Faden war so. Er hielt durch. Am Ende hielt er durch. Wir sollen im Glauben einwurzeln. Das ist unser Weg. Und so wächst unsere Vollmacht. Und wenn wir dann vor den Problemen stehen, können wir ganz anders an sie herangehen. Manchmal frage ich Leute, wie groß ist dein Problem? Nimm mal deine Hände. Und die Person sagt, eventuell so groß ist das Problem. Wie groß ist Jesus? Jesus Bewusstsein heißt, in dem Bewusstsein seines Sieges, seiner machtvollen Gegenwart zur Ruhe kommen und von da aus alles andere angucken. Und das haben wir überwiegend noch vor uns. Defizite sehen ist richtig, bei Defiziten stehen bleiben ist falsch. Niederlagen anerkennen ist nötig, bei Niederlagen stehen zu bleiben ist verkehrt. Soweit. Herr, wir danken dir, dass wir unterwegs sind und dass du uns neu einlädst, mit dir zu rechnen, tiefer zu rechnen, mit der Gegenwart des deines Heiles, nicht erst mit einem vagen Kommen später. Du lädst uns ein, unsere Konzentration, unseren Fokus auf das zu richten, was du schon gegeben hast und was bei dir möglich ist und nicht auf unsere Begrenztheiten. Du hast an diesem Wochenende daran gearbeitet, dass bei uns neu zu vertiefen. Und ich möchte dir zutrauen, Herr, dass du das auch zu Wege bekommst. Amen. Können wir noch ein Lied singen und dann würde ich gerne mit euch einmal so ein Vertrauensgebet beten, so als Modell. Ich würde einfach, wir dauert nicht mehr lange, ihr guckt auf die Uhr, das verstehe ich auch, aber vielleicht können wir noch so kurzen Zeitraum dafür haben. Ja, können wir noch mal wieder Luft reinlassen, bis das auch bis hierhin kommt, der Sauerstoff?
Wir deine Kirche
macht doch jetzt das Fenster bitte nochmal wieder zu und vielleicht mögt ihr bei dieser kurzen Gebetszeit stehen bleiben. Vielleicht erfrischt euch das einfach da mal eine andere Körperhaltung einzunehmen. Ich würde gerne mit euch einmal so ein meditatives Gebet beten im Blick auf Johannes 15, Weinstock und Reben. Ich habe mir das nicht aufgeschrieben, ich mache das relativ spontan. Das muss man auch nicht in dem Wortlaut machen. Ich will einfach, dass ihr so eine Vorstellung bekommt, wie so ein Gebet klingen könnte. Und ich lade euch ein, ihr müsst das nicht nachsprechen, aber versuchsweise könnt ihr vielleicht diesen oder jenen Satz nachsprechen, wenn es euch nichts ausmacht. Ich möchte euch nicht manipulieren, sondern nur, weil Anschauung so wichtig ist, einfach ein Modell geben. Nicht das falsche Gebet könnt ihr euch leicht vorstellen. Das falsche Gebet würde heißen, O Herr, ich soll Frucht bringen. Gib doch, dass ich mehr bringe. Ich weiß, wie nötig es ist und wie ich an dieser Stelle bisher versagt habe. Und so weiter und so weiter. Das wollen wir nicht machen. Ich versuche es mal mit euch. Mache nach jedem Satz eine Pause und lasse euch das innerlich oder äußerlich nachvollziehen. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du Jesus für mich zum Weinstock gemacht hast. Ich danke dir, dass er der wahre Weinstock ist. Mein wahrer Weinstock. Ich danke dir, dass du mich aus dem falschen Weinstock dieser Welt herausgelöst hast. Aus dieser Welt der Täuschung und des Betruges, der Dunkelheit und der Lüge, die letztlich von Satan regiert wird. Du hast mir mit Jesus das wahre Leben geschenkt. Ich bin angeschlossen an den Lebensstrom meines Herrn. Dasselbe Leben, das Jesus durchpulst, durchpulst auch mich. Derselbe Geist, der in ihm wirksam war, ist auch in mir wirksam. Dieselbe Kraft, die in Jesus gewirkt hat, wirkt auch in mir. Ich danke dir, dass Jesus nicht nur mein Gegenüber ist, sondern mein Lebensinhalt. Dass er wirklich in mir ist und ich in ihm bin. Ich danke dir, dass ich eine Rebe bin, ganz eng angeschlossen an Jesus. Ich danke dir, dass es das Natürlichste der Welt ist, dass ich Frucht bringe. Herr, eine Rebe muss sich nicht anstrengen, um Frucht zu bringen. Weil das Leben des Weinstocks in ihr pulsiert. Ich muss mich auch nicht anstrengen, um fruchtbar zu sein. Ich will mich gar nicht mehr anstrengen. Ich will mich anvertrauen. Ich danke dir, dass ich rein bin um des Wortes willen. Dass mir alle Schuld aller Zeiten vergeben ist. Ich danke dir, dass ich annehmbar bin für dich, Vater. Ich danke dir, dass ich mit Jesus verbunden bleibe, auch wenn ich nicht daran denke. Auch wenn ich schlafe. Auch wenn ich das vergesse. Sogar wenn ich sündige. Ich danke dir, dass du zu mir stehst, Tag und Nacht. Wenn ich stark bin und wenn ich schwach bin. Ich preise dich für diese unlösbare Verbundenheit zu Jesus. Herr, ich habe erlebt, was passiert, wenn ich aus Jesus herausgehe. Es waren keine guten Erfahrungen. Ich habe mich dabei beschmutzt. Ich habe das Leben nicht ausgelebt. Es gab Enttäuschung und Frust. Ich danke dir, dass auch meine negativen Erfahrungen die Wahrheit noch bestätigen. Ja, ich will in deinem Sohn bleiben, Vater. Es gibt nichts Besseres für mich. Dies ist ein Raum der Liebe. Ich danke dir, dass ich so geliebt bin, wie du Jesus liebst. Diese Liebe will ich mir immer wieder bewusst machen. In ihr atme ich auf. In ihr freue ich mich. In ihr erlebe ich Geborgenheit. Sie macht mich stark. Ich danke dir, dass ich berufen bin, Frucht zu bringen. Das macht mich nicht stolz. Das macht mich demütig. Aber ich weiß, dass es meine Bestimmung ist. Und ich will dir gerne Raum geben. Danke, Heiliger Geist, dass du Frucht in mir wirkst. Denn du, Geist Gottes, du bist der Saft des Weinstocks. So vertraue ich mich neu an. Ich sage Nein zu einem Christentum der Anstrengung und der Bemühung. Ich sage Ja zu einem Christentum der Gnade. Du wirst mit mir fertig. Du bringst aus mir das Licht Jesu hervor. Seine Eigenschaften. Seine Liebenswürdigkeit. Seine Freundlichkeit, sein Lachen, seine gewinnende Art. Ich vertraue dir, dass ich anziehend bin, eine Reklame für Jesus. Immer mehr und mehr. Ich danke dir, dass du an dieser Frucht Freude hast, weil sie dich verherrlicht. Weil sie Jesu Wesen aus mir herausleuchten lässt. Dafür danke ich dir. Amen. So oder so ähnlich könnte ein Gebet klingen. Ihr könnt das lernen, ihr könnt das üben, ihr könnt euch durchbeten an solchen Versen lang. Wir machen das jetzt nicht mehr im Blick auf Johannes 4, weil es doch spät geworden ist und ihr müde seid. Ihr könnt auch die Quelle meditieren, ihr könnt daraus ein Gebet formen, ihr könnt eure Fantasie betätigen, könnt das aufschreiben, könnt euch das auf einen Kassettenrekorder oder MP3-Player sprechen, dazu Bibelworte. Es gibt viele Möglichkeiten, damit das in unser Herz hinein klingt, damit das Glauben hervorruft. Jetzt sag noch in zwei Sätzen dem Herrn, wenn du jetzt nach Hause fährst, die meisten müssen jetzt nach Hause und können morgen nicht mehr im Gottesdienst sein, wo ja noch ein Beitrag zu dem Thema kommt. Sag ihm einfach, was du gerne festhalten möchtest, und dann machen wir Schluss.